Der Anlass, warum ich heute hier stehe, war die Gemeindeleitungsklausur von Freitagabend bis... gestern Abend. Und das war eine intensive Zeit. Ich habe mal zusammengerechnet. Wir haben 18 Stunden miteinander gesprochen, diskutiert, gebetet, nachgedacht. Und das war eine sehr intensive Zeit. Die erste Nacht war noch sehr unruhig. Da gingen noch viele Gedanken durch den Kopf. Die letzte Nacht war nur noch schlafen. Da war die Müdigkeit dann so groß. Und man muss sich das mal vorstellen, das ist für das normale Gemeindeglied ja gar nicht so nachvollziehbar, was da so eine Gemeinde leistet. Mal eben so ein ganzes Wochenende aufgeben, nicht in der Familie sein, nicht irgendwie spazieren gehen bei schönem Wetter, sondern da so lange zusammen zu hocken, um die wichtigen Fragen der Gemeinde zu bedenken. Das ist mit riesigen Opfern verbunden. Und ich war so dankbar für die, die dabei waren, dass sie durchgehalten haben, dass sie so viel Verantwortung genommen haben. Ich denke, man sollte dieser Gemeindeleitung mal applaudieren und danken, dass sie das alles so gemacht haben. Und das ist ja keine Alltagsfliege, sondern das geschieht immer wieder von vorne. Da können wir Gott nur feiern, wenn Menschen so bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Für mich ist der heutige Tag, dieser Totensonntag, ein wichtiger Sonntag. Darum möchte ich das Thema, das angekündigt war, zurückstellen und eben ein anderes Thema wählen, das diesen Tag ernst nimmt und Hilfen gibt, diesen Tag auch dann angemessen zu erleben. Ein weiser Mann hat einmal gesagt, ein Leben, das nicht reflektiert wird, ist es nicht wert, gelebt zu werden. Also, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, über unser eigenes Leben nachzudenken und dem Gewicht geben, was macht dieses Leben eigentlich aus, dann ist dieses Leben ein billiges Leben. Es braucht einfach keinen Gedanken. Ich muss mir da keine Gedanken machen. Und das ist die Katastrophe und auf der anderen Seite die Realität heute. Ich persönlich bin Gott sehr dankbar für die Gelegenheiten, die er uns schafft, allein durch die Jahresrhythmen, die er implementiert hat, die immer wieder sich anbieten und die dann Einschnitte in unserem Leben sind, dass diese Jahresrhythmen eben auch immer wieder Anstoß dafür geben, das eigene Leben so in den Blick zu nehmen. Und ich denke, dass der heutige Tag, der Toten- oder der Ewigkeitssonntag, genau uns das anbietet. Dieser Tag erinnert uns, wie du es so richtig beschrieben hast, an die ganze Endlichkeit unseres Lebens. Das ist nun mal die Realität, ob uns die Realität gefällt oder nicht. Unser Leben kommt an den Punkt, da ist es dann ausgelebt. Da werden wir sterben. Unser Leben läuft auf diesen letzten großen, wichtigen Tag zu. Keiner weiß, wann er kommen wird. Darum ist es nicht das Thema einfach nur des älter werdenden Menschen, dass er sich mit Tod und Ewigkeit auseinandersetzt, sondern ihr kennt das aus eurem eigenen Umfeld, wie viele junge Menschen sterben an Krankheit, an der Front, durch irgendwelche Umstände auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Wir haben die ganzen Szenen vor Augen. Jeder weiß, es kann mich morgen treffen. Darum ein weiser Mann oder Mensch ist, der sein Leben wirklich reflektiert und solche Chancen nutzt. Am Ende wird das, was wir gelebt haben, wenn der letzte Tag kommt, es wird nicht mehr zurückzuschrauben sein, es wird nicht mehr korrigierbar sein. Dann haben wir unser Leben gelebt. Für mich ist dieser Tag ein besonderer Tag heute, weil zum ersten Mal ich an diesem Tag an den Heimgang meiner Mutter denke. Sie ist am 8. August gestorben, 99-jährig. Sie wäre fast 100 Jahre alt geworden. Wir haben schon alles geplant gehabt. Und völlig überraschend ist sie gestorben. Und wir haben die letzten 5 Jahre mit ihr zusammen gewohnt und haben das ganze Ringen mitbekommen eines älteren Menschen um die zunehmende Schwäche, wie er Endlichkeit wahrnimmt, wie der ältere Mensch jetzt so bewusst die Dinge vor Augen, er mit diesem Gedanken auch umgeht. Irgendwann wird es vorbei sein, mein Leben. Und dann haben wir Abschied genommen im Familienkreis am offenen Grab und dann nachmittags in einem Gedenkgottesdienst in der Gemeinde. Und für diesen Gedenkgottesdienst habe ich mich hingesetzt und versucht, so aus einer Sohnesperspektive diese 99 Jahre zu überschauen. Was hat sie gelebt, meine Mutter? Und sie hat viel Not erlebt, kann man sich vorstellen, mit 99 Jahren, die Kriegszeiten, die Aufbauzeiten, viele Familienkrisen, ihre Töchter, die sich von ihr verabschiedet haben, viele andere Menschen, immer wieder neu anfangen müssen. Es war erstaunlich, was ist denn jetzt Lebensbilanz in all diesen Krisen und Herausforderungen? Wie hat sie gelebt? War das ein sinnvolles Leben? Am Ende war es ein großer Dank- und Lobpreisgottesdienst. Ich habe den Jahresrückblick gegeben und ich war so dankbar für ihr Leben. Es war ein Leben voller Leben und voller Intensität. Sie hat ein gutes Leben geführt. Und dann haben die Teilnehmer an dieser Denkfeier gehabt, die Gelegenheit gehabt, jetzt ihr Statement abzugeben. Was haben Sie mit meiner Mutter erlebt? Und dann kamen die vielen Berichte, sehr, sehr dankbar, welche Spuren sie im Leben anderer Menschen hinterlassen hat. Das alles hat mich sensibilisiert. Wiederum, der Tod hat mich dann fragen lassen. Ja, was wird denn auf der Gedenkfeier für den Hans-Peter Pache erzählt werden? Ist das am Ende auch ein Lob- und Dankgottesdienst oder eher eine Trauerveranstaltung? Oder vielleicht braucht man das auch gar nicht mehr, weil dieses Leben so irrelevant war, dass sich sowieso keiner daran erinnert. Nein. Was wird es sein, dieses Leben? Aber könnt ihr euch vorstellen, dass es wichtig ist, dass wir uns diesen Fragen stellen? Und dieser Sonntag bietet sich an dafür. Denn da drängen sich dann ganz klare Fragen auf. Im Grunde genommen macht der Totensonntag ja ein Zweifaches mit oder kann ein Zweifaches mit uns machen. Du hast es schon sehr schön auf den Punkt gebracht. Mit den einen macht es das, dass sie Furcht und Angst entwickeln und diesen Tag möglichst überhaupt nicht wahrnehmen wollen oder sich dem Thema nicht stellen wollen. Ich mache einen großen Bogen um dieses Thema. Ich mache einen großen Bogen um Tod und ich weiche dem aus, weil es mich depressiv macht, weil es Ängste freisetzt. Und darum verdränge ich das Thema. Und andere, die nehmen es als Chance, um für sich selbst zu sagen, der heutige Tag, mit dem heutigen Tag beginnt der Rest meines Lebens. Und ich möchte mir bewusst machen, wie will ich den Rest meines Lebens leben? Wie will ich ihn nutzen? Also sie umarmen die Konfrontation auch mit solch einem ernsten Thema. Und wenn man dazu bereit ist, dann drängen sich wichtige Fragen auf. Wenn wir zurückschauen, was habe ich denn bisher gelebt? Was hat mein Leben ausgemacht? Wie sinnvoll habe ich es gelebt? Was habe ich im ablaufenden Jahr gelebt? Ich bin am Anfang des Jahres mit sicher neuen Erwartungen und Hoffnungen gestartet, mit guten Vorsätzen. Was ist daraus geworden? Was hat dieses Jahr dazu beigetragen, zu einem sinnerfüllten, wirklich gesegneten Leben? Wichtige Frage. Oder dann den Blick nach vorne gewandt. Was möchte ich denn im nächsten Jahr leben? Wie soll der Rest meines Lebens aussehen? Das sind zentrale Fragen. Nun kann man diese Fragen stellen und hat letztlich zwei Bezugsgrößen. Wenn ich so eine Frage stelle, muss ich ja wissen, anhand welcher Kriterien prüfe ich denn jetzt, ob die Vergangenheit eine gute war oder eine problematische war. Anhand welcher Kriterien entscheide ich, was gut für die Planung der nächsten Jahre oder des nächsten Jahres bin. Und da will ich euch zwei Personen jeweils im Bild vorstellen, zwei Gemälde vorstellen, die so zwei unterschiedliche Zugänge zu dieser Thematik andeuten. Man kann so an dieses Thema herangehen. an den Rückblick auf mein bisheriges Leben. Im Blick auf die Frage, wie war denn 2025? Hier der Grübler von Alfred Kublin. Ich muss ihm jetzt was unterstellen. Also ich unterstelle ihm, er will sein Leben reflektieren. Und wie stellt er das an? Er horcht in sich hinein. Er hat seinen Maßstab, er hat seine Werte, das, was ihm wichtig war, seine Vorsätze. Er hat das, was an Bedürfnissen in ihm aufsteigt, seine tiefsten Wünsche. Er hat da sein Bauchgefühl. Und in dieser Gemengelage, so ganz in sich selbst hineinhorchend, bewertet er jetzt seine Vergangenheit. Da sieht er dann die Zeiten des Erfolges, die Dinge, die ihm gelangen, die er gefeiert hat, die seine Umgebung mit ihm feierten. Er sieht die Sackgassen des vergangenen Jahres oder seines Lebens, die Zeiten falscher Entscheidungen, die nicht weitergeführt haben, Umwege. Er sieht die Zeiten des Frustes, der Enttäuschung, der Verletzungen, dadurch, dass andere versagt haben in seinem eigenen Leben, ihm Dinge zugemutet haben, die schwer waren. Und dann sieht er auch, wenn er ehrlich und fair ist, die Zeiten, in denen er versagt hat. Und dann ist er konfrontiert mit diesem Gefühl von Schuld und Versagen. Dinge waren nicht gut. Wenn ich in dieser Situation verhaftet bin, wie dieser Grübler, und nur in mich hineinhorche und ganz bei mir selbst bin, habe ich ein Problem jetzt. Ich muss all das, was ich gelebt habe, was jetzt so an Bilanz vor mir liegt, ich muss das alles mit mir abrechnen. Ich muss es alles irgendwie selbst verarbeiten. Ich muss Lösungen für mich finden. Wie gehe ich mit dem Schmerz um? Wie gehe ich mit Schuld um? Wie gehe ich mit Versagen um? Wie gehe ich mit den Siegen um? Was macht das jetzt mit mir für morgen? Das ist eine Art, mit seinem eigenen Leben umzugehen, in diese Reflexion einzutreten, die so wichtig ist, wenn unser Leben gelingen will. Das ist die Situation der Mehrheit der Bundesbürger. Immer mehr verabschieden wir uns in unserem Land von objektiven Maßstäben, an denen wir unser Leben messen. Und immer mehr sind wir auf uns selbst zurückgeworfen. Und noch schlimmer, immer mehr sind wir auf das bezogen, was wir so an Energien in uns spüren, auf unser Bauchgefühl, auf unsere Bedürfnisse, auf unsere Lüste. Sie definieren den Rahmen, in dem wir uns bewegen, was uns wichtig und wert ist. Kein objektiver Maßstab mehr. Es geht nicht um die Frage, was trägt, was ist wahr, was ist nachhaltig, worauf kann ich bauen, sondern es geht, ich krümme mich in mich selbst hinein, horche, was ist da in mir, und das wird der Maßstab für mein Leben, für die Weltbewertung, für das, was um mich herum geschieht. Und damit bin ich total auf mich selbst geworfen und muss am Ende auch die Suppe auslöffeln. Alleine. Ich würde sagen, kein Wunder, dass heute so viele Menschen depressiv werden. Weil das, was sie wahrnehmen in sich, wenn ich keinen objektiven Bezugsrahmen habe, wenn ich alles dann mit mir selbst abmachen muss, mich total überfordert. Ich möchte euch eine Alternative vorstellen. Ich möchte euch diesen Mann vorstellen. Diesem Bild bin ich begegnet, ich glaube vor 2 Jahren in der Gemäldegalerie in Berlin, eine Sonderausstellung zu Albrecht Dürer. Und ich stand vor diesem Bild und war absolut fasziniert. Ich bin immer, wenn ich Museen besuche, auf der Suche nach den sprechenden Bildern. Wo fangen an, Bilder zu mir zu sprechen? Und hier ist es losgegangen. Aber eine Fülle von Eindrücken, die mich angemacht haben. Ich habe mir das Bild dann besorgt, leider nicht das Original. Und jetzt hängt es da in einer kostbaren Gebetsecke für mich. Ich habe es jeden Tag vor Augen und verbinde ganz viel damit. Was sehe ich hier? Ich sehe einen älteren Mann. Und ich will gleich sagen, darum geht's nicht, dass es ein älterer Mann ist. Es könnte auch eine ältere Frau sein, es könnte ein jüngerer Mann sein, es könnte eine jüngere Frau sein. Jeder von uns könnte hier stehen. Versteht ihr? Das ist nur ein Platzhalter für einen Menschen. Und wie lebt er? Dieser Typ hier hat schon einen langen Weg hinter sich. Er ist vom Leben gezeichnet. Und das macht ihn jetzt nochmal interessanter und glaubwürdiger, weil er schon auf viele Geschichten zurückgreifen kann. Und man kann schon sehen, ist da was gelungen oder nicht. Gerade für jüngere Menschen ja ganz wichtig, dass sie Menschen haben, auf die sie schauen, wo sie wahrnehmen, was gelingt denn, was kann ich kopieren, was muss ich kopieren, um ein gelingendes Leben gestalten zu können. Er ist vom Leben gezeichnet. Er steht aufrecht, ungebeugt, ungebrochen, kraftvoll. Irgendwie hat er Identität, er hat ein Standing. Spürt man ihm ab. Ist kein gebrochener Mensch, der sich nicht traut, in die Welt reinzugehen, der seinen Blick auf den Boden richtet, weil er ganz depressiv ist oder schuldbeladen ist oder orientierungslos ist. Nein, der steht. Der hat Identität. Aufrecht. Ungebrochen, Selbstbewusstsein. In seiner rechten Hand eher ein Wanderstock, denn ein Krückstock. Er ist offensichtlich auf einer Reise. Er hat eine Reise hinter sich, er hat eine Reise vor sich, der Weg geht weiter, aber jetzt steht er, ruht er. In der Reflexion dessen, was war, und was kommt? Das ist das, was mir so kostbar ist, dass wir diese Zeiten haben, wo wir stille stehen. Wo wir uns nicht treiben lassen, immer irgendwelche Ziele nachhecheln, sondern wo wir diese Bilanz ziehen, wie am heutigen Tag. Wo ich wahrnehme, wer ich bin, woher ich komme, wohin ich gehen will. Er ist gerade in dieser Ruhe- und Warteposition und darin nicht nervös, nicht ungeduldig, nicht hektisch, sondern aufrecht. Er hält das aus, die Stille, dieses Warten und total gespannt, dass er irgendwas empfängt. Er hat seinen Kopf erhoben, ist ganz aufmerksam, erwartungsvoll, zum Himmel hin orientiert. Irgendwie sieht er etwas, oder? Ein Mann also mit einer Vision, der etwas sehen darf. Und dann was ganz Geheimnisvolles. Licht fällt von oben auf ihn. Auf die Stirn, auf die Schultern. Es geht in seinen rechten Arm, in die Hand. Es geht seinen ganzen Körper runter und das ist ja nicht zufällig, dass das hier so gemalt wird. Hinter all dem stehen interessante Botschaften, so entdecke ich es eben für mich. Dürer untertitelte das Gemälde mit der stehende Apostel. Die Apostel sind ja so die Nachfolger Jesu, die ersten Jünger und dann gibt es da den Paulus, der so eine extra Rolle spielt, aber eben auch diesen Titel bekam Apostel, obwohl er selbst mit Jesus nicht unterwegs war. Und ich denke, das ist wirklich Paulus, den hier Dürer darstellen möchte. Macht zumindest sehr viel Sinn. Und wenn man dann sich Paulus bewusst macht, wenn er das hier verkörpern sollte, dann wird klar, Paulus war ein Mann mit einer Geschichte, einer riesigen Geschichte. Und seine Geschichte, wenn er zurückschaute an diesem Punkt, dann waren da geistliche Siege, die unglaublich waren. Das hat er mit Gott erlebt. Wie viele Menschen sind durch den Kontakt zu ihm in Kontakt gekommen, zu dem ganz großen Gott, haben Heilung an ihrem Körper, Befreiung an ihrer Seele bekommen. Paulus hat Gemeinden gegründet im ganzen Mittelmeerraum. Was für eine Story. Aber auch eine Story von unglaublichen Kämpfen und Nöten, wie oft hat er Schiffbruch erlebt, wie oft ist er gesteinigt worden von seinen Gegnern, war im Gefängnis, war am Rande des Todes, also wirklich ein Leben. Wenn er sein Gewand abnehmen würde, würde man die zahlreichen Narben sehen. Kein Überflieger, dem alles nur so zugefallen ist. Er wurde enttäuscht von seinen eigenen Leuten, Gemeinden, die er gegründet hatte, die ihm dann Dinge unterstellten, die nicht wahr waren. Er musste durch all das durch, was menschliches Leben eben bis heute ausmacht. Er hat nichts ausgelassen. Er ist auch in Sackgassen gewesen, da hat er eine klare Peilung, was er machen will, immer mit einer tollen Motivation, Gott zu dienen, und hat alles gemacht, ist unterwegs, und dann sagt Gott auf einmal, nee, das ist eine Sackgasse, ich will, dass du einen anderen Weg gehst. Auch damit musste er umgehen. Er hat falsche Entscheidungen getroffen. Er hat versagt, er war ein Sünder, er hat sich angelegt mit seinem Kompagnon, sie konnten sich nicht einigen, da ist richtig Stress in der Bude gewesen. Ein Mensch wie du und ich. In seinem Innehalten, in seinem Bilanzziehen ist der wesentliche Unterschied zu dem Grübler, dass er nicht in sich selbst hineinhorcht, sondern dieser Frage nach dem Gestern und nach dem Morgen aufschaut zum Himmel. Er schaut zu Jesus auf. Ich denke, das ist das Geheimnis des Paulus, was wir immer wieder bei ihm sehen und lesen. Und dieses Aufsehen, auf Jesus schauen, dieser Blick nach oben, ist einfach nur eine Metapher dafür, dass Jesus seine Bezugsgröße wird oder der Schöpfer dieser Welt. Dass Paulus nicht in sich hineinhorcht, nicht auf das schaut, was gesellschaftlich gefeiert wird, sondern sein Maßstab ist Gott selbst, mit dem er ins Gespräch kommt, dessen Wort ihm wichtig wird, aus dem er lebt. Das ist der objektive Maßstab, an dem er sich orientiert. Und immer wieder erfährt er, dass er, wenn er den Kontakt zu Jesus sucht, er Resonanz findet. Gott redet. Gott lässt ihm Anteil bekommen an der Sicht, die der lebendige Gott auf sein Leben hat. Und das ist das Geniale. Das ist das, was wir brauchen. Wenn ich in mich hineinhorche, bin ich nur auf mich selbst fixiert. Wenn ich an Gott mich wende und von ihm her Perspektive für mein Leben bekomme, sieht Gott ja von einer Metaebene, von einer höheren Ebene auf mich, und er sieht nicht nur das, was in mir ist, er sieht nicht nur das, was ich gelebt habe, auch mit all den Dingen, die mir gar nicht mehr bewusst sind. Er sieht, wo ich blinde Flecken habe, was mein Leben angeht. Er sieht mich vernetzt in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz. Er sieht all die Bezüge meines Lebens. Er sieht mich als Mensch meiner Stadt, meines Bundeslandes, meines Landes, der westlichen Welt. Und von da, er hat Gott so viel andere Kriterien als die, die wir normalerweise in uns selbst vorfinden. Und ist eigentlich nur er in der Lage, uns zu helfen, unser Leben mit den richtigen Maßstäben anzuschauen und den Weg in die Zukunft zu gehen, weil er das ganze Bild hat. Und wir dann nicht nur das haben, was wir in uns tragen. Das, was Paulus erleben darf, drückt er in 2. Korinther 4, Vers 6 so aus. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, am Anfang der Schöpfung, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also das ist das, was Paulus für sich bekennt und was er der Gemeinde anbietet. Wenn wir andocken an den lebendigen Gott, dann öffnet sich unser Horizont, dann sehen wir Dinge, die wir bisher nicht sehen konnten, weil wir im wahrsten Sinne erleuchtet werden, weil Licht auf uns fällt, das uns Dinge zeigt, die wir in unserer Ich-Verkrümmung nie wahrgenommen hätten. Und das wird dann ganz deutlich im Lebensrückblick, den wir bei Paulus nur aus den Briefen dann eruieren können, Da gibt es viele Hinweise, wie ist das gewesen, als er dann mit Jesus auf seine Vergangenheit zurückgeschaut hat. Das Ergebnis war bei ihm, dass er sein Leben völlig neu bewertet hat. Bevor er Jesus begegnet war, hatte er seine eigene Sicht von seinem Leben. Und da kam heraus, er war ein absolut gebildeter Mann. Kaum einer hatte eine größere Bildung. Bei den größten Gelehrten hatte er studiert. Er hatte als junger Mann schon eine unglaubliche Karriere hingelegt, wurde gefeiert in seinem jüdischen Kontext als die Zukunftshoffnung. Er wurde mit besonderen Privilegien ausgestattet, mit besonderer Vollmacht ausgestattet. Er hatte eine wahnsinnig gute Lebensbilanz in seinen jungen Jahren schon. Das hat er gesehen, wenn er in sich hineingehorcht hat. Bin doch ein toller Hecht. Wow, ich kann mich weit abheben von denen, die mich sonst normalerweise umgeben, mit denen ich mich so in Konkurrenz befinde. Er hat immer gepunktet. So, und jetzt kommt der Moment, an dem er Jesus begegnet. Und was geschieht? Was geschieht? Die Bibelleser unter euch kennen diesen Text aus der Apostelgeschichte vor Damaskus, als Jesus ihm begegnet. Und da wird er so schön erzählt, wie er ein großes Licht sah. Wieder das Licht, das auf ihn fällt. Und das jetzt ihm auf einmal eine ganz andere Wahrheit erschließt. Eben die Wahrheit Gottes. Am Ende kommt heraus, dass er alles andere ist als ein gefeierter Held. An dem Maßstab Gottes ist er genau das Gegenteil. Davon erzählt er ihm in seinem Brief an seinen jungen Freund Timotheus. Der Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Das Stichwort ist, ich bin der Größte, nicht im Sinne von Erfolg, Macht und gefeiert werden, sondern der Größte der Sünder, der schlimmste Sünder, der am meisten den Zorn Gottes verdient hat, der sich eigentlich verkriechen sollte und nie mehr sichtbar sein sollte. Warum? Weil er sich mit Gott selbst angelegt hatte. Mit Jesus selbst angelegt hatte, indem er die Christen verfolgte. Er hat Menschen umgebracht, weil sie Jesus nachfolgten. Er hat Gott selbst angetastet. Und das hat ihn so geschmerzt, als er das begriff, was habe ich getan? Ich Dummkopf, ich Verirrter. Für mich gibt es keine Chance. Schlimmer geht's nicht. Also eine völlig neue Selbsteinschätzung, wenn wir Jesus begegnen. Das kann unangenehm sein, ins Licht Gottes zu treten und auf einmal wahrzunehmen, wie Gott mich sieht. Wir haben alle unser Selbstbild, wir machen uns viel vor. Und dann begegnen wir Jesus, dem heiligen Gott und seinem Maßstab. Und auf einmal werden wir total geerdet. Kennt ihr das, wenn Jesus in euer Leben tritt und auf einmal seht ihr Dinge? Ich bin jetzt 70 und es begegnet mir regelmäßig, nicht regelmäßig in einem bestimmten Rhythmus, aber immer und immer wieder. Ich wache nachts auf. Ich fahre Auto und auf einmal steht eine Szene vor mir aus meiner Vergangenheit. Hans-Peter Pache als Ehemann, als Familienvater, als Pastor, als Nachbar. Und dann sehe ich eine bestimmte Szene und Scham erfüllt mich. Wie doof war ich denn damals? Warum habe ich denn so reagiert? Wie idiotisch! Hans-Peter, wie konntest du nur? Die Szene war mir nicht mehr bewusst. Aber auf einmal geht ein Licht auf. Und ich bin mit einer Vergangenheit konfrontiert, die nicht schön ist. Kennt ihr sowas? Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Wenn das dem Grübler passiert, der nur in sich hineinhorcht und er hat so einen lichten Moment, dann muss er mit seiner Scham selbst fertig werden. Und was darf ich tun? Ich darf mit dieser Scham zu dem gehen, der mir aufgedeckt hat, wer ich bin. Und sagen, ja, Jesus, du hast recht. Danke, dass du mir zeigst, wer ich bin. Und danke, ich greife jetzt schon vorweg. Danke, dass ich weiß, du hast mir schon längst vergeben. Und meine Dankbarkeit dir gegenüber wird noch einmal größer. Dass du das mit mir ausgehalten hast. Und dass du immer noch mit mir unterwegs bist. Also, damit dürfen wir rechnen, dass wir mit Christus konfrontiert werden, mit unserer Vergangenheit. Und dass wir dann neu bewerten, was uns ausgemacht hat. Darum ist es so wichtig, dass wir dieses Gebet beten, das im Psalm uns vorgestellt wird von einem Beter: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Also Gott, hilf mir auf die Sprünge, mich wirklich zu erkennen. Und da können wichtige Fragen auftauchen, ganz neue Fragen. Eben nicht die nach dem, wie erfolgreich ist mein Leben gewesen, was ist auf meinem Bankkonto, wie sieht meine Karriere aus, wie werde ich gefeiert, sondern dann sind da Fragen wie, habe ich mich bewährt in meinen Beziehungen zu den ich lebe? Bin ich in meiner Umgebung als einer bekannt geworden, der liebt, der annimmt, der ermutigt, der wertschätzt? Bin ich 2025 weiter gereift als Persönlichkeit? Mehr verändert worden in das, was Jesus uns vorstellt? Bin ich in meinem Glauben, in meiner Gottesbeziehung gewachsen? Habe ich mit meinen Gaben gewuchert, um das, was Gott mir anvertraut hat, damit andere davon profitieren können, damit das auch wirklich, ist das auch wirklich erfolgt? Oder habe ich es aus Faulheit, aus Trägheit, aus Verletztheit alles vergraben und ist mein Leben deswegen weniger aussagekräftig geworden? Habe ich meine Finanzen vor Gott verantwortet? Habe ich meinen Platz als Nachfolger Jesu in der Gemeinde und Gesellschaft eingenommen? Das sind die Fragen, die Gott uns stellt, damit wir unserem Leben auf die Spur kommen. Lebe ich versöhnt? Habe ich inneren Frieden? Bin ich zufrieden oder bin ich ein Getriebener? Das sind Fragen, die Jesus uns stellt. Aber dann gibt es als etwas Zweites, was uns ermöglicht wird, wenn wir so auf Jesus sehen. Wir werden dann nicht nur konfrontiert mit unseren Realitäten, sondern wir werden dann auch eingeladen, diese vergangenen Realitäten mit ihm in Ordnung zu bringen, zu bewältigen. Paulus bekennt, dass er in allem Versagen die Barmherzigkeit und Geduld und Güte Gottes erleben durfte. Er, der sowas von schuldig geworden war an Gott selbst. Er wird angenommen und geliebt. Christus hat all das am Kreuz für ihn getragen und spricht ihm jetzt Freiheit zu. Und mehr, Gott sagt ihm, ich will dich unbedingt in meinem Team haben und du sollst jetzt einer sein, der von mir und meiner Liebe anderen erzählt. Und mehr noch, als Paulus dann mit Jesus unterwegs ist und er all das Schwere erlebt, was ich vorhin andeutete, jedes Mal, wenn er so stille stand vor Jesus, hat Jesus ihn in die Lage versetzt, das ganze Leid, das, was man ihm angetan hatte, aufzuarbeiten, zu vergeben, um dann versöhnt und mit innerem Frieden weiterzugehen. Und das ist das Schönste, was uns passieren kann. dass wir der Vergangenheit nicht ausweichen müssen, dass wir sie nicht verdrängen dürfen, sondern dass wir sagen dürfen, ja, so bin ich gewesen. Dafür schäme ich mich, hier bin ich schuldig geworden, aber da ist jemand, der für mich bezahlt hat, der mich freigesprochen hat. Und das ist so das schönste Gefühl, mit dem ich unbedingt auch das neue Jahr angehen möchte. Ich kann nicht Zukunft gewinnen, wenn die Vergangenheit nicht bewältigt ist. Denn dann in allem nach vorne gehen, werde ich magisch immer wieder zurückgezogen an die alten Geschichten des Versagens. Er ist es, der uns hilft. Paulus kann das dann so schön an diesem Punkt hier den Philippern gegenüber auf den Punkt bringen. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Nicht, weil ich es verdränge, weil ich es nicht wahrhaben will, sondern weil ich bewältigt habe. Ich bin versöhnt mit meiner Vergangenheit. Ich bin im Frieden mit meinen Mitmenschen. Ich bin in einem Vertrauensverhältnis zu meinem Gott. Ich kann mich jetzt der Zukunft widmen. Das ist großartig. Dann brauche ich den Tod nicht zu fürchten, weil mein Leben bereinigt ist. Es ist alles in Ordnung. Gerade die Konfrontation mit dem Tod, im Abschied nehmen von lieben Menschen im letzten Jahr, hat in mir den Wunsch reifen lassen, wenn ich mich von meinen Lieben verabschiede, um auf Dienstreise zu gehen, mit meiner Frau, wenn meine Kinder bei mir sind und sie verlassen uns, ich möchte unbedingt sie noch in den Arm genommen haben. Ich möchte noch unbedingt ihnen gesagt haben, wie sehr ich sie liebe und dass ich sie segne. Das sollen sie im Bewusstsein haben, wenn sie mich verlassen, wenn ich dann vielleicht nicht mehr da bin. Papa hat mich gesehen. Ich habe seine Liebe gespürt und er hat mich gesegnet. Und zwischen uns ist alles okay. Ist das nicht genial, wenn sowas möglich ist? Das ist das, was uns Jesus anbietet, wenn wir auf ihn schauen und nicht uns in uns selbst hinein verkrümmen. Dann können wir zurücklassen, was gewesen ist. Innerer Frieden mit Gott. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Egal, wie groß oder wie kleine Sünder ihr seid. Versager, Menschen, die Hilfe brauchen. Das ist die eine Dimension. Aber es gibt die zweite Dimension, das Aufsehen auf Jesus. Das beeinflusst dann auch das, was wir über die Zukunft denken. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Obwohl er schon älter ist und vom Leben gezeichnet ist, legt er seinen Wanderstock nicht zur Seite. Er hätte allen Grund zu sagen, ich miete mich irgendwo ein bei meinen reichen Freunden und werde jetzt Rosenzüchter oder schreibe meine Memoiren. Aber man kann ja viele Dinge tun, wenn man dann berentet ist. Und Paulus kommt überhaupt nicht auf die Idee. Er weiß, da ist ein Weg vor mir. Jesus hat noch etwas für mich. Und das muss jetzt nicht Aktion fürs Reich Gottes sein. Und ich muss jetzt hier noch die Welt verändern und bewegen. Aber es kann sein, dass Jesus noch was mit mir zuvor hat. Dass er in mir noch etwas bewegen möchte. In dem Moment, wo wir stille stehen und dann doch wieder bei uns selbst landen und mit Jesus nicht über die Zukunft reden, verlieren wir. Und dann sehe ich drei Dinge, die bei Paulus sichtbar werden, wenn er jetzt so auf Jesus schaut. Einmal verändern sich die Erwartungen, die wir an die Zukunft haben. Diese Begegnung mit Jesus gibt Orientierung. Das Licht fällt ja zuerst auf die Stirn. Das ist so ein Bild dafür, dass sein Denken, auch was die Zukunft angeht, erneuert wird. Es verändert die Erwartung, die Paulus an seine Zukunft hat. Und genau das dürfen wir für uns erwarten. Dass Jesus, wenn wir mit ihm so fragen, Herr, wo gehen wir denn jetzt hin im neuen Jahr? Was hast du für uns persönlich? Was hast du für uns als Gemeinde? Dass Gott antwortet. Er ist ja ein kommunikativer Gott. Und er will die Metaperspektive, die er hat, mit uns teilen und uns zeigen, wie unser Leben aussehen kann in dem Beziehungsnetzwerk, in dem wir uns befinden, damit da dann durch uns etwas bewirkt werden kann zu seiner Ehre. Jesus ist die Wahrheit, er verkörpert alle Weisheit dieser Welt und gibt uns Anteil daran. Und damit verändert sich die Wunschliste für den Rest unseres Lebens. Auf einmal sind uns andere Dinge wichtig. Und das wird sich sehr unterscheiden von dem, was ein Mensch ohne Gott so als Wunschliste für die Zukunft hat. Meine Mutter ist 99 geworden, habe ich gesagt, und sie war sehr lebendig. Und ihre Lebensbilanz war geprägt von diesem Wahrnehmen, dass sie immer ein Leben für andere gelebt hat. Für Jesus. Und das hieße für sie, für andere da zu sein. Sie ist zur letzten Woche ihres Lebens mit in die Gottesdienste gekommen. Und in jedem Gottesdienst hat sie sich umgeschaut. Wer ist hier neu? Wen zeigt mir Gott? Hat die Leute angesprochen, sehr liebevoll gefragt, woher sie kommen, denen irgendetwas Liebes mitgeteilt. So viele Menschen sind Mitglieder der Gemeinde geworden, weil sie ihrer Liebe begegnet sind, zuallererst. Mit 91 ist sie gefragt worden, ob sie am Samstagmorgen zur Gemeinde kommen könne, um da dem Volleyballturnier der Mülheimer Freikirche, den ganzen Spielern, das Frühstück zu bereiten. Morgens um 8:30 sollte das Frühstück sein. Und sie hat Ja gesagt. Und das hieß für sie, um 6 Uhr aufzustehen, ihre Taschen und Körbe zu packen, die U-Bahn zu besteigen, eine Dreiviertelstunde ins Gemeindehaus zu fahren, dann anzukommen, Kaffee zu kochen, den Tisch zu decken, Frühstück zu bereiten. Für die Volleyballer. Ohne mit der Wimper zu zucken. Sie ist nicht auf den Gedanken gekommen, meine Schwester oder ihren Schwager, mit dem sie ja im Haus lebte, zu wecken und sagen oder zu fragen, könntet ihr mich am nächsten Morgen dahin fahren? Ist ein bisschen schwer mit den Taschen. Sie wollte doch nicht ihre Kinder stören und ihnen den Samstag das Ausschlafen vermiesen. Also ist sie losgezogen. Im letzten Jahr habe ich sie abends aufgesucht und sie hat immer am Mittwochmorgen Gebetszeiten gehabt mit ihren Freundinnen. Und ich habe sie gefragt, was habt ihr denn heute Morgen gebetet? Und da meinte sie, ja, wir haben für die Fußball-Europameisterschaft gebetet. Wieso habt ihr für die Fußball-Europameisterschaft? Ja, wir haben in den Nachrichten gesehen, dass da Attentate drohen und der Innenminister ganz besorgt ist. Und darum haben wir für Schutz gebetet. Ich bin so klein geworden auf meinem Sessel. Ich habe mir die Spiele angeschaut und bewertet, ob mir das gefällt, was ich da sehe. Und sie betet für die Rahmenbedingungen. Eine 98-Jährige.